Vor einigen Jahren soll in einer Grundschulklasse Folgendes passiert sein. Die Lehrerin gab ihren Schülern eine Aufgabe, und zwar sollten die Schüler ein Bild malen von dem, was am wichtigsten für sie ist. Das, was in ihrem Leben die Person oder die Sache, die für sie am wichtigsten ist. Alle Schüler machten sich an die Arbeit, jeder begann sein Bild zu malen und auch Johnny begann sein Bild zu malen. Johnny saß ganz hinten rechts und er fing fieberhaft an, das Bild zu malen. Irgendwann waren die Kinder fertig, jeder gab sein Bild der Lehrerin ab, nur Johnny nicht. Johnny arbeitete weiter und malte ganz intensiv und irgendwann ging die Lehrerin vorsichtig nach hinten, legte ihren Arm um Johnny und fragte, Johnny, was malst du denn eigentlich? Johnny schaute überhaupt nicht auf, malte einfach weiter und murmelte dann nur ganz still in sich hinein, ich male Gott. Und die Lehrerin versuchte ganz freundlich zu bleiben und sagt, aber Johnny, keiner weiß doch, wie Gott aussieht. Stimmt, sagte Johnny, aber alle werden es wissen, wenn ich fertig bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte das Bild gern gesehen. Ich hätte gern gewusst, wie der Gott von Johnny aussieht. Ich hätte gern gewusst, welche Eigenschaften er hat, was charakteristisch für diesen Gott ist. Wie Johnny sich Gott vorstellt. Und das ist ja wirklich so. Jeder von uns, ob bewusst oder unbewusst, hat Vorstellungen von Gott. Jeder von uns hat ein ganz gewisses Bild, wie Gott ist. Und dieses Bild prägt uns mehr, als wir glauben. Unser Leben, unseren Dienst, unsere Arbeit, hängt alles davon ab, wie ich mir Gott vorstelle. Und wenn wir uns an diesem ganzen Wochenende schon die Frage gestellt haben, worauf kommt es eigentlich an, dann will ich mit euch heute einen Text anschauen, der zwei Dinge deutlich macht. Der deutlich macht, das, worauf es wirklich ankommt, ist erstens die richtige Sicht von Gott und ist zweitens die richtige Reaktion von uns Menschen auf dieses Gottesbild. Der Text steht in Jesaja 6. Es ist der Berufungsbericht des Propheten Jesaja. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lade ich euch ein, Jesaja 6 aufzuschlagen, die ersten 8 Verse. Dort steht Folgendes. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, angesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Das ist ein erstaunlicher Text, oder? Es ist der einzige Bericht, den wir über die Berufung des Propheten Jesaja haben. Und erstaunlich ist der Text deshalb, weil eine ganze Reihe Dinge fehlen, die ich erwarten würde. Jesaja bekommt nicht gesagt, was er eigentlich tun soll. Er bekommt nicht gesagt, wie lange er wirken soll. Er bekommt nicht gesagt, was der Inhalt seiner Botschaft ist, ob er Erfolg haben wird. Gott sagt Jesaja noch nicht einmal, ich werde mit dir sein oder ich werde dich befähigen. Nichts. Alles, was Gott tut, ist, er zeigt Jesaja, wer er ist und wie er ist. Offensichtlich kommt es genau darauf an, dass wir die richtige Sicht von Gott haben. Und wenn ihr den Text anfangt zu lesen, dann stolper ich schon bei den ersten 4 Worten. Im Todesjahr des Königs Usia. Und ich frage mich, warum verortet Jesaja die Vision anhand des Todesjahres des Königs? Normalerweise werden Dinge in der Bibel anhand des Regierungsjahres verortet. Hier ist es anhand des Todesjahres. Und ich frage mich, warum ist das so? Dafür hilft es zu wissen, dass Usia ein ausgesprochen erfolgreicher König war, der sehr lange regierte. Usia regierte 52 Jahre im Südreich in Juda. Das heißt, die meisten Menschen, die damals lebten, kannten keinen anderen König. Usia war der König. Und diese Zeit von Usia war ausgesprochen eine gute Zeit. Es war wirtschaftlich eine gute Zeit. Es war eine Zeit von relativem Frieden. Usia war auch jemand, der grundsätzlich ein guter König war. Das heißt, Usia war der Inbegriff eines Königs. Seit Salomo gab es keinen König, der so erfolgreich wie Usia war. Aber, und das ist die Aussage des ersten Verses, der ersten Worte, aber Usia starb. Und alle Hoffnungen, die mit Usia verbunden waren, waren mit einem Mal zunichte. Die Hoffnung einer ganzen Generation von heute auf morgen dahin. Man kann sich das vorstellen wie das Jahr 1914. Die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts, erfolgreiche Jahre, wirtschaftlicher Wohlstand und von heute auf morgen bricht der Erste Weltkrieg aus. Der britische Außenminister Edward Grey sagte damals, die Lampen gehen in ganz Europa aus, wir werden sie in unserem Leben nie wieder leuchten sehen. Und das war die Stimmung. Das war die Stimmung im Todesjahr des Königs Usia. Und jetzt, in genau diesem Todesjahr, schreibt Jesaja, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und in Vers 4, beziehungsweise in Vers 5 sagt er dann nochmal, und meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Merkt ihr, was hier passiert? Jesaja stellt das Todesjahr des einen Königs mit dem Erscheinen des wahren Königs, nämlich mit dem Erscheinen von Gott, gegenüber. Und sagt, Usia ist gestorben, die Hoffnung ist dahin. Aber der wahre König, der echte König, der lebt. Gott ist lebendig. Das ist das Erste, was Jesaja hier deutlich macht und was Gott Jesaja deutlich macht, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und jetzt sage ich euch nichts Neues, dass die Bibel von Anfang bis Ende das als ihre Botschaft hat. Psalm 90, Vers 2, da schreibt der Psalmist, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Oder Psalm 146, Vers 10, der Herr wird regieren in Ewigkeit. Dein Gott Zion von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Gott ist lebendig. Gott gab es schon immer. Bevor irgendetwas geschaffen wurde, gab es Gott. Als die Assyrer Israel bedrohten, zur Zeit von Jesaja, da gab es Gott. Als die Römer Jerusalem zerstörten, da gab es Gott. Als irgendwann im 17. Jahrhundert die Aufklärung und damit der Siegeszug der Bibelkritik anfing, gab es Gott. Als es im 20. Jahrhundert, es gibt erstaunliche Dinge von Theologen, da entwickelten die Theologen eine Gott-ist-Tod-Theologie. Aber wisst ihr was? Da gab es auch Gott. Gott gab es immer und Gott wird es immer geben. Nie wird er nicht leben. Wisst ihr, was das ist? Nein, es ist nicht die Spendenentwicklung der Bibelschule. Thomas würde sich freuen, weil die Grafik sieht besser aus. Aber das ist es nicht. Sondern das ist die Entwicklung der Weltbevölkerung. Wisst ihr was? In 100 Jahren werden 10 Milliarden vollkommen neuer Menschen auf dieser Erde leben. Alle der heute 7 Milliarden Menschen, die leben, werden gestorben sein, wie Usia. Jede derzeitige Weltregierung wird abgesetzt sein. Jeder derzeitige Philosoph, jeder derzeitige Theologe, jeder derzeitige Atheist wird nicht mehr da sein. Außer einem. Einer wird da sein. Gott. Weil Gott lebt. Und so stellt sich Gott ganz am Anfang schon mit diesen Worten vor im Todesjahr des Königs Usia. Aber Jesaja sieht Gott nicht nur, sondern er sieht ihn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und dadurch macht Gott Jesaja deutlich, Jesaja, ich bin absolut souverän. Ich sitze auf dem Thron. Ich sage euch nichts Neues, ein Thron ist der Ort, wo Autorität und Macht so verkörpert wird wie an keinem anderen Ort. Das ist zum Beispiel ein Bild, man erkennt es nur in den vorderen Reihen, das ist ein Bild eines Thrones, wie man ihn sich damals vorstellte, vom ägyptischen Pharao Tutankhamun. Und allein, wenn man sich so ein Bild anschaut, merkt man schon, da ist Macht, da ist Autorität vorhanden. Und genau so beschreibt Jesaja hier Gott. Er sitzt auf dem Thron. Er hat das Recht und er sitzt über allem, was in diesem Universum passiert. Wir sind ja manchmal so, weil wir Gott kleiner machen, als er ist, dass wir denken, wir müssten Gott erst das Recht geben über unser Leben. Weißt du was? Dieses Buch von der ersten bis zur letzten Seite macht einem was deutlich. Gott regiert das Universum. Gott regiert über alles. Und natürlich herrscht Gott auch über dein Leben, ob du das willst oder nicht. Gott sitzt auf dem Thron. Und wisst ihr, was ich so liebe an diesem Vers? Jesaja schreibt hier, ich sah den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Im Hebräischen wird das noch ein bisschen verstärkt. Da ist das Sitzen ein Partizip. Das meint was Andauerndes, was Gewöhnliches. Das Gewöhnliche, was Gott tut, ist, er sitzt auf dem Thron. Und wenn Gott dieses Universum regiert, dann passiert das in völliger Ruhe, ohne Aufregung. Dann gibt es bei Gott keinen Plan B. Da sitzt Gott auf seinem Thron und hat alles unter Kontrolle. In Gottes Universum, und das finde ich so gewaltig, gibt es keine Unfälle. Im Gottes Universum gibt es keine Zufälle, sondern mein Gott sitzt auf dem Thron und herrscht über das gesamte Universum. Gott ist souverän. Und Gott ist nicht nur souverän, Gott ist auch allmächtig. Wenn wir sagen, Gott ist souverän, dann meint es, er hat das Recht, alles zu tun und zu lassen, was er will. Wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, dann meint es, er hat die Fähigkeit, das zu tun. Und auch das drückt Jesaja hier aus, denn worauf sitzt Gott? Er sitzt auf dem Thron, er hat das Recht, aber dieser Thron ist hoch und erhaben. Er ist höher als alles andere. Bei Gott ist es nicht so wie häufig in der Politik. In der Politik ist es sehr häufig so, man verhandelt, man schließt Kompromisse, man versucht sich irgendwie zu verständigen. Und für uns Bürger ist es manchmal schwer zu verstehen. Am Ende gibt es eine Entscheidung, die keiner wollte, wo aber alle damit in Ordnung sind. So ist das nicht bei Gott. Gott hat die Macht und Gott hat die Fähigkeit und das Recht zu tun und zu lassen, was er will. Ich darf hier das Buch Hiob unterrichten und ich liebe dieses Buch. Wisst ihr, was an den ersten zwei Kapiteln auffällig ist? Selbst Satan ist nicht auf einer Ebene mit Gott, sondern auch über Satan sitzt Gott. Und auch dort gibt es nichts, was außerhalb von Gottes Kontrolle ist. Lest mal die ersten zwei Kapitel des Buches Hiob. Alles ist unter Gottes Kontrolle, weil er das Recht und die Fähigkeit hat, alles zu tun und zu lassen, was er will. Ein wenig später drückt Jesaja das so aus. Das ist eine direkte Rede von Gott. Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Und auch in Daniel lesen wir, nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Die meisten von euch werden diese Frau kennen. Das ist Corrie ten Boom. Und ihr wisst, Corrie ten Boom war lange Zeit im Konzentrationslager mit ihrer Schwester Betsy zusammen. Und es war eine ganz grausame Zeit. Wenn Corrie ten Boom über diese Zeit schreibt, sagt sie, eins der schlimmsten Sachen für sie waren die Läuse in den Baracken. Die ganzen Baracken waren voll mit Läusen und das war eins der schlimmsten Dinge für sie. Und Corrie und Betsy hatten sich angewöhnt, jeden Abend für den Tag zu danken und für die Dinge, die ihnen begegnet sind. Eines Abends, als Corrie ihr Gebet beendet hatte, fragte Betsy, Corrie, warum dankst du nicht für die Läuse? Und Corrie dachte, ihre Schwester hat jetzt völlig den Verstand verloren, konnte es überhaupt nicht einordnen, aber dankte letztendlich auch für die Läuse, die sie so gehasst hat. Die beiden, Corrie und Betsy, hatten sehr zeitig angefangen, regelmäßig Bibelstudien in ihren Baracken abzuhalten. Von Anfang an im Konzentrationslager, was natürlich verboten war. Und sie wunderten sich, dass die ganze Zeit, währenddem sie im Konzentrationslager waren, nie ein Wärter kam und sie kontrolliert hat und sie entdeckt hat. Und erst Jahre später erfuhr Corrie ten Boom, dass der Grund, warum die Wärter nicht in die Baracken gingen, die Läuse waren. Sie hatten Angst, sich Läuse einzufangen. Jetzt nimmt man nur dieses Beispiel. Die verhassten Läuse, das, wo man eigentlich nicht dafür danken kann, das benutzt Gott, um Corrie und Betsy und vielen anderen es zu ermöglichen, Bibel zu studieren, ohne dass sie entdeckt werden. Gott kann tun und lassen, was auch immer er will. Der Blick von Jesaja geht weiter. Vers 2. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Jesaja schaut jetzt um den Thron herum und er sieht Engelwesen. Engelwesen mit 6 Flügeln, die nur hier als Seraphim bezeichnet werden. Nirgends in der Bibel gibt es den Begriff. Und das passt sehr gut, dass die hier Seraphim bezeichnet werden. Seraphim meint wörtlich Brennende. Und Feuer, wenn ihr verschiedene Punkte schaut, wo in der Bibel Feuer vorkommt, Feuer ist immer ein Ausdruck von Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit. Der brennende Dornbüsch. Der brennende Berg Sinai, Gott selbst, das haben wir vorhin gesungen, Gott selbst ist ein verzehrendes Feuer. Und die Seraphim drücken durch ihr Aussehen sozusagen schon aus, was sie jetzt sagen werden. Und das, was sie sagen, ist in Vers 3 explizit ausgedrückt. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Die Botschaft, die eine große Botschaft der Engelwesen ist, heilig, heilig, heilig ist Gott. Wenn hier dreimal das Wort heilig kommt, dann war das die übliche Form der Israeliten auszudrücken, dass es der Superlativ des Superlativs ist, also die höchste Form der Steigerung. Das meint nicht heilig plus heilig plus heilig, sondern vollkommen heilig mal vollkommen heilig mal vollkommen heilig. Wenn ihr jetzt das ganze Alte Testament anschaut, werdet ihr nie diese grammatische Konstruktion finden, dass dreimal das gleiche Adjektiv nacheinander kommt. Außer hier. Jesaja erfindet also eine sprachliche Form, weil es nichts gibt, was die Heiligkeit von Gott beschreiben kann. Die Frage ist, was meint heilig hier? Heilig meint wörtlich abgesondert, unterschieden oder andersartig. Und ihr wisst, irdische Dinge werden als heilig bezeichnet, wenn sie dem Gewöhnlichen entnommen sind und Gott geweiht sind. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was passiert, wenn ich das auf Gott anwende? Also wenn ich sage, Gott ist heilig, von was will ich Gott denn absondern? Oder wem will ich Gott denn weihen? Und es ist relativ offensichtlich, die Antwort kann niemand anders als Gott selbst sein. Gott selbst ist die absolute Realität. Und wenn es heißt, Gott ist heilig, dann kann Gott sich nicht mit etwas anderem vergleichen. Dann kann Gott nicht sagen, ich bin heilig, weil ich... Er kann nur sagen, ich bin heilig, weil ich Gott bin. Als Mose Gott fragt, was ist dein Name? Da antwortet Gott ja, ich werde sein, der ich sein werde. Und das klingt so ein bisschen wie eine Ausrede. Das ist aber keine Ausrede. Sondern Gott sagt, Mose, mit was soll ich mich vergleichen? Wie soll ich dir beschreiben, wer ich bin? Ich kann mich nur mit mir selbst vergleichen. Ich bin Gott. Und das werde ich dir zeigen. Und das Gleiche ist mit dieser Aussage. Wenn es heißt, Gott ist heilig, könnte man auch sagen, Gott ist Gott. Das, was Gott heilig macht, ist eben genau das, dass er nicht ist wie wir. Nicht vergänglich, nicht sündhaft, nicht begrenzt, sondern ewig, allmächtig, vollkommen souverän. Dass Gott die Definition von Wahrheit ist, die Definition von Moral ist, die Definition von Liebe ist. Gott ist nicht heilig, weil er moralisch lebt. Gott ist heilig, weil er definiert, was Moral ist. Gott ist heilig, weil er Gott ist. Und diese Wahrheit rufen die Engelwesen permanent im Himmel zu. Und diese Wahrheit wird deutlich durch die Umstände. Vers 4. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Rauch und Beben, häufig ein Zeichen, wenn Gott erscheint. Und was das hier tut, es verhindert, dass Jesaja zu Gott vordringt. Es verhindert, dass Jesaja Gott wirklich sieht, weil Gott heilig ist und weil Jesaja ein Mensch ist. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wir haben das Gespür verloren für die Heiligkeit Gottes. Wie oft meinen wir, Gott ist nur ein bisschen größer als wir, ein bisschen besser als wir? Wie oft meinen wir, Gott ist eine Art guter Freund. Ja, das ist er. Aber Gott ist nicht ein guter Kumpel auf Augenhöhe. Gott ist ein heiliger Gott, zu dem nichts passt, was uns als irdische Geschöpfe ausmacht. Nichts. Das Problem daran ist, wir berauben Gott seiner Ehre. Wir machen Gott kleiner, als er ist. Gott ist ein heiliger Gott, zu dem nichts anderes passt, als nur er selbst. Und diese Heiligkeit, die möchte Gott, dass das alle Menschen erfahren. Jesaja macht nämlich noch was deutlich. Er macht deutlich, dass Gott herrlich ist. Das ist schon in Vers 1 der letzte Teil. Dort steht, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Und in Vers 3 steht dann im zweiten Teil, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Man kann das so sagen, die Herrlichkeit Gottes ist die Offenbarung bzw. die Manifestation von seiner Heiligkeit. Gott ist in sich vollkommen heilig und Gott verherrlicht sich, indem er diese Heiligkeit öffentlich macht, indem er diese Heiligkeit nach außen zeigt. Und das Deutliche, was hier in diesem Text deutlich wird, ist, dass diese Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt. In Vers 1 kommt das Wort erfüllt vor, in Vers 3 kommt das Wort erfüllt vor und in Vers 3 wird deutlich, die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel, was Gott von Anfang an der Zeit hatte. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, das klingt nach einer einfachen Frage, ist es aber nicht. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum hat Gott überhaupt irgendetwas geschaffen? Gott war von Ewigkeit her vollkommen ganz in sich selbst. Er war absolut vollständig. Er war nie allein. Die Dreieinigkeit war unter sich. Gott brauchte nichts. Warum soll Gott überhaupt irgendetwas schaffen? Und die Antwort ist, weil Gott Gefallen daran hat, seine Heiligkeit, sein Gottsein bekannt zu machen. Weil er Gefallen daran hat, das nach außen hin zu zeigen. Weil er möchte, dass wir als seine Geschöpfe das erkennen und dass wir das sehen. Gottes höchstes Ziel ist, dass er sich selbst verherrlicht. Und deswegen ist die Erde voll von seiner Herrlichkeit. Vielleicht habt ihr schon mal was von der Inventarisierung der Weltmeere gehört. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Man hat festgestellt, es gibt Tausende von Tiefseefischen, die kein Mensch kennt, die niemals ein Mensch gesehen hat. Und so wie wir Menschen sind, wir sagen, nein, das kann nicht sein. Wir wollen die alle katalogisieren, wir wollen die alle mal inventarisieren und schauen, was gibt es eigentlich. Das heißt, man sucht jetzt in der Tiefsee nach ganz verschiedenen Fischen, um sie zu katalogisieren. Und einer der Fische ist der Tiefseeanglerfisch. Ich habe befürchtet, dass man das nicht sehr gut sieht, aber stellt euch vor, das hier ist der Umriss eines Fisches, ist der Tiefseeanglerfisch. Der Tiefseeanglerfisch kommt nur in 1000 bis 4000 Metern Meerestiefe vor. Er ist also eigentlich in absoluter Dunkelheit. Deswegen heißt es der Tiefsee. Das Bemerkenswerte beim Tiefseeanglerfisch ist, dass er, und das sieht man hier oben, dass er ein Leuchtorgan hat. Der Tiefseeanglerfisch hat ein Organ. In dem Organ sind Bakterien, die permanent Licht aussenden. Das heißt, wenn ein Tiefseeanglerfisch an dir vorbeischwimmt, das wird nicht passieren, weil er so tief schwimmt, aber nehmen wir an, er würde an dir vorbeischwimmen, würdest du ein Licht vorbeischwimmen sehen. Die Sache ist jetzt die, in der Tiefsee gibt es tausende von Fischarten, die aus sich selbst heraus leuchten. Es gibt Videos davon, die von U-Booten aufgenommen wurden. Wenn du in der Tiefsee bist, dann hast du den Eindruck, es ist ein Feuerwerk, was hier passiert. Weil jeder verschiedene Fisch mit vielen Leuchtorganen vorbeischwimmt und es blinkt und blitzt überall. Wisst ihr, was ich mich da frage? Ich stelle mir die Frage, warum gibt es diesen Tiefseeanglerfisch, wenn ihn kein Mensch von uns jemals sieht? Warum gibt es so viele Fische, die leuchten? Warum sind die Farben so wunderschön? Warum sind die in tausenden Metern in unseren Weltmeeren? Wisst ihr warum? Weil Gott seine Herrlichkeit bis an die Enden der Erde deutlich macht. Weil ein Tiefseeanglerfisch, der dort unten rumschwimmt, Gott verherrlicht und sagt, so ist Gott. Ich bin ja nur ein Abglanz davon. Und wenn wir die Augen aufmachen, ist es so erstaunlich zu sehen, wie herrlich Gott eigentlich ist. Denkt an den Tiefseeanglerfisch. Denn wichtig ist, und das hat Jonathan Edwards mal mit einem tollen Zitat gesagt, wichtig ist, dass wir das nicht nur einfach registrieren, sondern dass wir dann als Folge Gott bejubeln. Jonathan Edwards sagte einmal, Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern vor allem dadurch, dass sie bejubelt wird. Ist das nicht erstaunlich, was wir für einen tollen Gott haben? Ein Gott, der allmächtig ist, der souverän ist, der lebendig ist, der heilig ist, der herrlich ist. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier sitzt. Ich weiß nicht, ob du gerade sagst, ja, so ist Gott. Und ja, so erlebe ich Gott. Ich weiß, dass viele von uns heute hier sitzen, die gerade ganz andere Dinge in ihrem Leben zu bewegen haben. Vielleicht sitzt du hier und hast vor kurzem erst deinen Ehepartner verloren durch Tod oder Krankheit. Vielleicht sitzt du hier und hast erst vor kurzem die Diagnose Krebs bekommen. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich seit Jahren, warum du dein Kind im Mutterleib verloren hast. Vielleicht sitzt du hier und sagst, warum ist die Beziehung zu meinen Eltern auseinandergegangen? Leute, es gibt so viel Leid in dieser Welt, es gibt so viel Traurigkeit in dieser Welt und es gibt so viele offene Fragen. Und da stellt sich die Frage, wie passt das zu diesem Gott? Und ich würde dir gerne diese Fragen beantworten, die du hast, aber das kann ich nicht. Und auch Gott beantwortet dir diese Fragen nicht, häufig nicht, bis an dein Lebensende. Viele dieser offenen Fragen bleiben. Aber was Gott deutlich macht, was Gott hier gerade deutlich macht, ist, dass er dennoch darüber steht. Auch die Dinge, die ich nicht zusammenkriege, die Dinge, wo ich offene Fragen habe, dass Gott dennoch darüber wacht, dass er dennoch alles unter seiner Hand hat, dass er dennoch auf dem Thron sitzt und dass er dennoch heilig ist, dass er gut ist, dass er lebendig ist und dass er das Universum und dein Leben in seiner Hand hat. Jesaja 6 beschreibt nicht nur die richtige Sicht auf Gott, sondern Jesaja beschreibt dann auch die richtige Reaktion von uns Menschen. Und stellt euch vor, ihr wärt Jesaja gewesen. Die einzig richtige Reaktion kann nur sein, dass wir Gott wieder als den fürchten, der er ist. Dass wir Gott wieder neu als Gott fürchten. Vers 5. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Als Jesaja kurz in den himmlischen Bereich schauen darf, ist er überwältigt davon, wie Gott ist. Und sofort danach ist er überwältigt davon, wer er selbst ist. Das erste Mal schaut Jesaja in Vers 5 auf sich selbst. Und das ist brutal, was dort passiert. Jesaja sagt, wehe mir, denn ich bin verloren. Wenn ich diesen Gott sehe, dann bin ich verloren. Dann kann ich nicht mal mehr um Vergebung bitten. Ist euch das aufgefallen? Jesaja traut sich nicht mal irgendetwas Gott zu bitten. Er sagt schlicht und ergreifend, ich bin verloren. Wenn Gott so ist, dann habe ich als Mensch, als sündiger, gefallener Mensch, keine Chance. Johannes Calvin sagte einmal, und das trifft es, glaube ich, auf den Punkt, bis Gott sich uns offenbart, bedenken wir nicht, dass wir Menschen sind, beziehungsweise meinen wir, dass wir Gott sind. Erst wenn wir Gott gesehen haben, beginnen wir zu erfassen, wer wir wirklich sind. Wie oft meinen wir, wie oft meine ich bin Gott? Wie oft meinen wir, so groß ist der Unterschied nicht? Wie oft meinen wir könnten Gott vorschreiben, wie er zu handeln hat? Wie oft meinen wir, ich kann mir irgendwie Gottes Gunst erarbeiten? Irgendwie schaffe ich das als Mensch. Und Jesaja 6 ruft uns auf dazu, das sein zu lassen, zu kapitulieren und zu sagen, unmöglich. Ich kann keine Beziehung mit diesem Gott haben. Ich kann nicht diesem Gott dienen. Ich kann überhaupt keinen Kontakt mit diesem Gott haben, weil er ist heilig, er ist vollkommen. Und ich bin es nicht. Wehe mir, denn ich bin verloren. Und dann passiert etwas in den Versen 6 und 7, damit hat Jesaja nicht gerechnet. Dann wendet sich Gott Jesaja zu. Und wisst ihr, die gute Botschaft des Neuen und des Alten Testaments ist, Gott ermöglicht einen Weg, wieder eine Beziehung mit ihm zu haben. Gott schafft ein Mittel, um Sühne, um Vergebung, um Versöhnung wieder zu erlangen. Schaut mal, was in Vers 6 und Vers 7 passiert. Und Jesaja, das steht jetzt nicht im Text, aber ich bin mir ziemlich sicher, sein Mund stand offen vor Staunen darüber, was Gott jetzt tut. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Gott fängt an und reinigt Jesaja. Wenn jetzt hier von dem Altar die Rede ist, dann meint es wahrscheinlich ein Brandopferaltar, wo ein stellvertretendes Opfer dargebracht wurde Und wenn die Kohle an Jesajas Mund gebracht wird, dann ist das ein Symbol. So ähnlich wie die Taufe oder das Abendmahl. Es ist ein Symbol für eine geistliche Wahrheit. Und die Wahrheit ist hier, ich reinige dich, Jesaja. Ich erkenne das stellvertretende Opfer an. Und ja, du passt nicht zu mir, aber ich ermögliche es dir trotzdem, dass wir eine Beziehung haben können. Und wisst ihr, was das Tolle in diesen Versen ist? Jesaja tut nichts. Ist euch das aufgefallen? Jesaja bringt kein Opfer dar. Jesaja verspricht Gott nicht, ich werde ein Prophet für dich werden, ich werde Missionar werden, ich werde dies und das tun. Jesaja traut sich noch nicht mal, Gott richtig zu bitten. Und Gott tut alles. Gott schickt den Seraphim. Gott erkennt das stellvertretende Opfer an. Gott reinigt Jesaja. Wisst ihr, was das Tolle ist? Das ist das, was Martin Luther mit dem Allein durch Gnade erkannt hat, schon hier im Alten Testament. Manchmal meinen wir ja, das Alte Testament, da muss ich mir das Heil erarbeiten und im Neuen Testament kommt dann die Gnade. Das stimmt nicht. Gott hat nie anders gehandelt, außer durch Gnade. Und die richtige Reaktion für uns Menschen kann deshalb nur sein, dass wir Gottes Vergebung annehmen. Ich habe das bewusst in dem Passiv formuliert, weil das bei Jesaja hier so passiert. Es ist unsere Aufgabe, schlicht und ergreifend, das, was Gott tut, die Vergebung, die er ermöglicht, anzunehmen. Und Jesaja macht sehr deutlich, wie ich mit Sünde in meinem Leben umgehe. Wie identifiziere ich sie, indem ich Gott sehe, wie er ist? Was soll ich tun, wenn ich Sünde erkannt habe? Ich soll sie bekennen, ich soll sie eingestehen. Und wie geht Gott mit Sünde um? Er nimmt sie weg. Aufgrund eines stellvertretenden Opfers. Das war im Alten Testament noch das Opfersystem, aber das wirkliche Opfer, auch für alttestamentliche Gläubige, war natürlich Jesus. Weil Jesus gestorben ist, deswegen kann ich sagen, Herr, ich nehme deine Vergebung an. Ich passe nicht zu dir, aber ich nehme sie an, weil du alles getan hast. Wisst ihr, was ich mir wünsche für dich? Unterschätze nie die Gnade Gottes. Je mehr du Gott siehst, wie er ist, desto mehr wirst du deine eigenen Abgründe erkennen. Und Leute, ich bin manchmal so erschrocken über mich selbst. Je näher du an Gott rankommst, desto weiter wirst du dich manchmal entfernt fühlen von ihm, zumindest zeitweise, weil du merkst, ich passe nicht zu Gott. Und dann muss ich mir sagen, und das will ich dir heute sagen, unterschätze nie die Gnade Gottes. Gott ist immer der Gott, der Vergebung ermöglicht und du hast immer die Möglichkeit, das anzunehmen. Und dann zum Schluss ein letzter Punkt, die richtige Reaktion, Gott dienen. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Gott ruft Jesaja und das Auffallende ist, Jesaja hat die Wahl. Es gibt keinen anderen alttestamentlichen Propheten, dem Gott die Wahl lässt. Aber hier ist es so. Gott ruft ganz allgemein, wer will gehen? Und Jesaja sagt trotzdem, ich gehe, ohne irgendwas zu wissen, ohne zu wissen, was genau er tun soll, wie lange er genau das tun soll, ob Gott Erfolg schenken wird oder nicht. Er sagt einfach, hier bin ich, sende mich. Und ich stelle mir die Frage, wie kann ein Mensch so hingegeben sein? Und die Antwort ist unser Text, weil Jesaja so ergriffen von Gott ist, so überwältigt davon ist, wie Gott ist. Die Reihenfolge ist wichtig in diesem Text. Erst erkennt Jesaja, wie Gott ist. Dann erkennt er, wie er selbst ist. Dann erfährt er eine unendliche Gnade Gottes. Und dann am Ende steht, hier bin ich, sende mich. Weil Jesaja überwältigt ist von dem, wie Gott ist, ist er bereit, bedingungslos zu dienen. Die klare Sicht von Jesaja hat alles verändert in seinem Leben. Seine Theologie, seinen Dienst und sein ganzes Leben. Merkt ihr was? Worauf es ankommt, sind nicht wir. Worauf es ankommt, sind nicht unsere Umstände. Worauf es ankommt, sind nicht unsere Sorgen und Nöte, sind nicht meine Begabungen und Fähigkeiten. Worauf es ankommt, ist vor allem Gott. Worauf es ankommt, ist das, wie Gott ist und das, wie du Gott siehst. Ich weiß nicht, mit welcher Situation du gerade in deinem Leben konfrontiert bist. Ich weiß nicht, welche Herausforderungen dich gerade bewegen. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Dienst stehst. Ich weiß nicht, ihr lieben Bibelschüler, was morgen für euch anfangen wird im Praktikum. Ich weiß nicht, was auf euch zukommt. Aber das, was ich weiß, ist, dass Gott lebendig ist, dass er souverän ist, dass er allmächtig ist, dass Gott heilig ist, dass er herrlich ist und dass Gott nichts lieber will, als dass ich sage, ja Gott, so bist du. Ich fürchte dich genau als das, was du bist, als Gott. Ich erkenne, dass ich nicht zu dir passe. Ich nehme deine Vergebung an und dann mit einem Lächeln auf meinem Gesicht diene ich dir. Nicht, weil es auf mich ankommt, Gott, sondern weil es auf dich ankommt. Ich möchte gerne mit uns beten und ich bitte euch, dass wir dazu aufstehen und ich möchte Gott einfach das sagen, das, was er ist und wie er ist. Lieber Vater im Himmel, wir können uns vorstellen, wie überwältigt Jesaja war, als er dich gesehen hat. Und Herr, wir sind überwältigt, wenn wir das in Jesaja 6 lesen durften. Ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir dafür, Herr, dass du ein Gott bist, der unbegreiflich ist. Dass du lebendig bist, Herr. Dass du der Einzige bist, der den Tod besiegt hat. Dass du souverän bist, dass du auf dem Thron sitzt, Herr. Ich will dir von Herzen Danke sagen, Herr, dass du heilig bist und dass wir in deiner Heiligkeit nichts anderes können, als unsere Unheiligkeit zu erkennen. Und ich will dir Danke sagen, Herr, dass du dort nicht stehen geblieben bist, sondern dass du uns durch Jesus Erlösung geschenkt hast, Herr. Dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir gar nichts tun müssen, Herr, außer einzugestehen, dass wir nichts sind, dass wir dich brauchen und dass du dann alles tust. Und Herr, wenn Jesaja am Ende dieses Ereignisses sagt, hier bin ich, sende mich, dann bete ich, Herr, dass ich das sage, dass wir das sagen, Herr. Dass wir nicht aus irgendeiner Motivation gehen, sondern dass wir gehen, weil du Gott bist. Weil du so schön, weil du so wunderbar und du so herrlich bist. Danke, Herr, dass wir mit dir leben dürfen. Amen.